Die Lesung steht im ersten Buch Samuel, im ersten Kapitel. Ich lese nach Neues Leben die Bibel. Es war ein Mann namens Elkana. Der hatte zwei Frauen, Hanna und Peninna. Peninna hatte Kinder, Hanna war aber kinderlos geblieben. Jedes Jahr zog Elkana nach Silo, um den Herrn, den Allmächtigen, anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Die Priester des Herrn waren dort, die beiden Söhne von Eli, Hophni und Pinhas. An dem Tag, an dem Elkana sein Opfer darbrachte, gab er Peninna und jedem ihrer Söhne und Töchter ihren Anteil am Opferfleisch. Hanna jedoch gab er ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Doch ihre Nebenbuhlerin Peninna machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Jahr um Jahr dasselbe. Peninna verhöhnte Hanna, wenn sie zum Heiligtum des Herrn ging, so dass Hanna weinte und nichts mehr essen wollte. »Warum weinst du, Hanna?« fragte ihr Mann Elkana. »Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als 10 Söhne?« Eines Tages, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hanna zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli am Platz neben dem Eingang. Hanna war ganz in Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab. »Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst, und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir, Herr, geben. Sein Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden.« Eli beobachtete sie, während sie lange Zeit zum Herrn betete. Er sah, dass sich ihre Lippen bewegten, aber er hörte nichts, weil Hanna nur im Stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. »Musstest du betrunken hierher kommen?« wollte er wissen. »Werde erst einmal wieder nüchtern.« »Nein, Herr«, antwortete sie, »ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet.« »Dann geh in Frieden«, sagte Eli, »der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen.« »Lass mich Gunst in deinen Augen finden«, rief sie. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen, und sie war nicht mehr traurig. Eine bekannte alte Geschichte aus der Bibel mit einer Thematik, die heute nicht weniger aktuell ist. Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, schlagen Sie zu Hause Ihre Bibel auf und lesen im ersten Buch Samuel. Wir wollen beten und ich bitte Sie aufzustehen, wenn es Ihnen möglich ist. Lieber Vater, du hast damals das Gebet der Hanna erhört und auch unsere Gebete sind dir wichtig. Du weißt, was uns bewegt, was uns umtreibt und was uns keine Ruhe lässt. Du weißt, sogar besser als wir selbst, was wir zurzeit besonders nötig haben. Wir ahnen oft, dass beides nicht immer zusammenpasst. So legen wir alle Sorgen, alle Nöte und Freude in deine Hände. Führe du uns, wie es recht und richtig ist. Rede doch bitte heute durch diesen Gottesdienst zu uns und segne die Predigt von Rainer Keub dir zur Ehre und uns zur Hilfe. Wir loben und preisen dich, unseren großen, heiligen Gott, unseren Erlöser und unseren Herrn. Amen.
Eine starke Erfahrung, die David gemacht hat und in seinem Psalm niedergeschrieben hat, ist heute das Thema und der Text für unsere Predigt. Psalm 62, Vers 9. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Jeder braucht eine Klagemauer. Wie oft stand ich schon davor? Jahrtausende alt, die grob gehauenen Quadersteine, wuchtig. Die riesige Wand, die den Rest der westlichen Stützmauer des ehemaligen Tempels in Jerusalem darstellt. Klagemauer wird sie genannt, weil hier Juden ihre Klage über den zerstörten Tempel erheben und ihre Sehnsucht nach Erneuerung zum Ausdruck bringen. Neben mir ein orthodoxer Jude. Er betet, indem er halblaut aus einem kleinen schwarzen Büchlein liest und mit den typischen und verneigenden Bewegungen. Ich bin jedes Mal davon ergriffen, mit welcher Innigkeit und Ausdauer dort Menschen stehen und beten. Das Gesicht der Mauer zugewandt, in den Mauerritzen überall kleine Zettel, Gebete, Klagen, Bitten. Religiöse Juden wählen gerade diesen Ort gerne zum Beten. Denn im Talmud der jüdischen Überlieferung heißt es, nie ist der göttliche Geist von der Westmauer gewichen. Irgendwie muss also diese Mauer als Überbleibsel der Tempelanlage von früher für sie ein Stück Restgarantie dafür sein, hier Gottes Nähe zu erfahren. Ein Ort des Trostes, der Hoffnung und der Zuversicht. Gut, wenn es solche Orte gibt, wo Menschen ihre Klage aussprechen und wo sie all das loswerden können, was ihnen auf der Seele brennt. Das tut gut, wenn wir an einer Stelle mal richtig Dampf ablassen können, den Druck von der Seele kriegen, Ärger und Sorge benennen und einmal richtig klagen dürfen. Grund zur Klage gibt es oft genug. Meine Kinder gehen ihren eigenen Weg und ich kann sie nicht bewahren, klagt eine Mutter. Ich wollte so gerne noch einmal eine große Reise machen, aber mein Arzt hat mir abgeraten, klagt ein älterer Mann. An 20 Stellen habe ich mich beworben, aber keiner will mich haben, klagt ein Jugendlicher. Wir hatten uns anfangs so geliebt, aber jetzt schweigen wir uns nur noch an, klagt eine Ehefrau. Die Klage im Herzen kann zu einer ungeheuren Last werden. Viele wissen oft nicht mehr aus noch ein. Wir brauchen einen Ort, wo wir abladen können. Oft halten wir es sonst nicht mehr aus. Jeder braucht eine Klagemauer. Dürfen Christen eigentlich überhaupt klagen? Ist das nicht ein Zeichen von Undankbarkeit oder doch Zweifel? Würde das nicht von anderen als Kleinglaube ausgelegt werden müssen? Mancher traut sich darum gar nicht recht klagen, jedenfalls nicht laut. König David aber sieht das ganz anders. Er macht uns Mut zur Klage und stellt uns eine Klagemauer ganz anderer Art vor. Eine Klagemauer, für die wir nicht erst nach Jerusalem reisen müssen. Eine Klagemauer, bei der wir auch nicht nur gegen die Wand reden, wie man so sagt. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schreibt David. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. David weiß nur zu gut, dass es dazu eigentlich gar keine Alternative gibt. Alle oft so naheliegenden Ersatzlösungen, nach denen wir versucht sind, zuallererst zu greifen, sind nicht ganz ungefährlich. Da gibt es die erste Ersatzlösung, nämlich Verschweigen. Das hat David auch erst versucht. Aber damit hat er ganz üble Erfahrungen gemacht. Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, schreibt er. Psychotherapeuten wissen das längst. Die Klagen, die wir in uns fressen, machen uns krank. So sind wir im wahrsten Sinn des Wortes arme Schlucker. Was müssen wir nicht oft auch alles hinunterschlucken? Die unerfüllten Träume, die Ängste, den Ärger mit Menschen und mit Verhältnissen, die Unzufriedenheit im eigenen Herzen, die Kränkungen, die man uns zufügt, die Schuld, die wir auf uns laden. Wo bleiben wir mit all den schweren Brocken? Wie oft schlucken wir sie hinunter? Arme Schlucker, in einem alten Lied heißt es, wisch dir die Angst vom Gesicht und schluck deine Sehnsucht herunter. Unterdrückte Gefühle rächen sich, auch im psychosomatischen Leiden. Plötzlich spielt der Darm verrückt, obwohl gar kein Virus im Umlauf ist. Oder der Blutdruck steigt hoch und nachts findet man keinen Schlaf, weil es im Inneren der Seele rumort und weil es unter der Oberfläche brodelt. David hat das erlebt. Er weiß, wovon er spricht, als ich es wollte verschweigen. Vielleicht ist das aber mit dem Runterschlucken gar nicht so sehr ihr Ding. Da gibt es dann auch noch die fragwürdige zweite Ersatzlösung, nämlich Anklagen. Wussten Sie übrigens, dass wir Deutschen das klagefreudigste Volk sind? Das Jammern und Klagen gehört offensichtlich nicht nur zum Geschäft der Bauern. Nirgends wird so viel gejammert und geklagt wie in unseren Breitengraden, obwohl wir zu den reichsten Ländern der Erde gehören. Wir sind auch Weltmeister im Anklagen und Verklagen vor Gericht, gegen Nachbarn, gegen Familienangehörige, gegen Arbeitgeber, Mieter, Ruhestörer und Hundebesitzer und. Auch unter Christen hat dies leider Konjunktur. Da geht man zwar nicht vor Gericht, da hört man immer noch auf Paulus, dass das Christen nicht sollten, Christen untereinander vor Gericht gehen, aber ins Gericht mit anderen, da gehen wir schon. Da kann man sich natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit auch das Maul über andere zerreißen, was der und was die sich wieder geleistet hat und wie unmöglich sich einige verhalten und wie der da mit dem umgeht oder wie faul die doch sein kann. Das scheint irgendwie gut zu tun, einmal seinen Ärger bei anderen über andere loszuwerden, besonders wenn man dann auch noch bestätigt wird. Aber leider werden durch solcherlei Klage Mauern zwischeneinander aufgerichtet. Solche Klagemauern trennen. So geht Gemeinschaft kaputt, wird Giftsaat ausgestreut und glauben Sie mir, diese Saat geht auf. Und wir wundern uns, warum es zuweilen in der Gemeinde so an Liebe mangelt und Gott unter uns nicht mehr tun kann. Viel besser wäre da, sich nicht bei anderen über anderen Mitchristen zu beklagen, sondern direkt zu ihm hinzugehen und eine offene Atmosphäre durch ein ehrliches Wort zu schaffen. Nein, Ersatzlösungen, wie sie auch immer aussehen, tragen nicht. Weder Klagen schlucken, noch das Anklagen bringt uns wirklich weiter. Da ist die Botschaft der Bibel wirklich zum Freuen. Wir sind eingeladen, unsere Sorgen und Lasten Ängste und Sünden, alles, was wir zu beklagen haben, Gott ans Herz zu legen. Wer Gott am Herzen liegt, der gesundet mit seinem Herzen. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Gott ist unsere Zuversicht. Sehr persönlich ruft es uns Jesus Christus im Matthäusevangelium zu. Kommt doch her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das heißt, euch innerlich doch zur Ruhe bringen, zum Frieden finden lassen. Gott erlaubt uns das Klagen. Er macht uns Mut, mit unseren Klagen nicht allein zu bleiben. 34 Klagelieder gibt es allein unter den 150 Psalmen. Und wer eine persönliche Hilfestellung für seine Klage suchen sollte, lese einfach mal den 102. Psalm mit der Überschrift »Ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet.« Manfred Siebald, der kürzlich wieder einmal in Wolfsburg gewesen war mit seinen Liedern, hat das in Verse gefasst. »Ich schütte mein Herz vor dir aus. Ich lasse die Klagen darüber hinaus, dass wir noch so vieles an dir nicht verstehen. Wie schwer manche Wege sind, die wir hier gehen. Und wenn es das Herz auch kaum glaubt, du hast uns das Klagen erlaubt. Herr meiner Klagen werd ich nicht Herr. Sei du der Herr meiner Klagen. Ich schütte mein Herz vor dir aus, ich lasse die Wut und Empörung hinaus, den Zorn auf Gemeinheiten, auf Heucheleien, auf Lügen und Hinterlist und obendrein, den Zorn auf den Ärger in mir. Ich schütte mein Herz aus vor dir. Gott selbst ist für uns die lebendige Klagemauer. Dort reden wir nicht gegen die Wand. Das ist kein Schrei in den Wind. Nein, Gott hat uns in seinem Wort das Versprechen gegeben. Die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Oder Gott ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. So das Bekenntnis des David am Anfang unseres Predigtpsalms. Doch leicht verlieren wir die Geduld, wenn sich trotz Betens nichts verändert. Ja, manchmal die Dinge noch schlimmer werden und sich zuspitzen. Hat Gott mich verstoßen? Straft er mich? Ist er gegen mich? Warum spüre ich nichts von seiner Kraft und Hilfe? Wir kennen das, denke ich, solche Zeiten. Da kann es eine große Hilfe sein, dann mit seiner Not nicht allein zu bleiben. Die Chance in der Gemeindearbeit ja ist ja, gemeinsam mit Glaubensgeschwistern vor Gott treten zu dürfen, die Klage miteinander vor Gott auszusprechen, füreinander zu beten und sich gegenseitig im Glauben und in der Hoffnung zu bestärken. Denn manchmal kann es auch dauern, bis Gottes Hilfe sichtbar wird. Da kann einem für sich allein schon mal der Mut entschwinden. Da brauchen wir einander. Gottes Wort ermutigt uns, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch Not, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und dann kann das geschehen, was sich gar nicht recht erklären lässt eigentlich. Dass mitten über dem Klagen vor Gott sich das Blatt schon zu wenden beginnt. Eine Erfahrung, die nicht nur David damals machte. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt, Psalm 30. Ich entdecke das auch in Jeremias Klagelied, Klagelieder 3. Erst steht da die Klage, meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben, ich habe das Gute vergessen, du lässt mich auf Steine beißen. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen bin. So geht sein Klagelied an. Dann aber plötzlich wenige Sätze weiter ganz andere Töne. Die Güte des Herrn hat noch kein Ende. Du führst, Herr, meine Sache und erlösest mein Leben. Welch ein Wandel, eine ganz neue Sicht und Zuversicht. Solche Erfahrung machte auch Manfred Siebald im letzten seines Liedes, letzten Vers. Ich spüre, das Herz wird mir leicht, ich merke, wie eins nach dem anderen weicht, die böse Erinnerung, die mich bedrängt, die Trauer, die lähmt und die Angst, die beengt. Von alledem löse ich mich und halte mein Herz auf für dich. Herr meines Lebens werd ich nicht Herr. Sei du der Herr meines Lebens. Das ist diese befreiende Entdeckung, die auch wir wieder und wieder machen können. Was ich Gott in die Hände lege, alles, was ich ihm vertrauensvoll überlasse, das bringt er zu einem guten Ende. Bedenken Sie, was Ihnen, was uns miteinander angeboten ist. Wirf auf den Herrn die Last deines Weges, im Vertrauen auf ihn ruhe, er wird handeln. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitete, ahnte ich noch nicht, wie sehr mich und meine Frau und Familie dieses Thema selbst betreffen würde. Immer wieder steht mir aber auch das Wort unseres Gottes vor Augen. Aus Jeremia 28, mancher kennt das schon von mir, besonders den letzten Satz als mein Lieblingswort in der Bibel. Da heißt es in diesem Zusammenhang, der Herr wird sich aufmachen, dass er sein Werk vollbringe und dass er seine Tat tue. Aber befremdlich ist sein Werk und seltsam ist seine Tat. Auch das kommt her vom Herrn Zebaoth. Und dann der letzte Satz in diesem Kapitel. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Gott mutet uns zwar manches zu an Not und Unverstandenem, aber behält uns und unseren Weg fest in seiner Hand. Gedanken des Friedens hat er über uns und nicht des Leides. Corrie ten Boom berichtet von der letzten Silvesterfeier mit ihrem Vater. Angesichts der Bedrohung durch die SS sagte er in der Familienandacht, Kinder, wenn das Schlimmste kommt, so bleibt uns das Beste. Gott hat noch Großes mit uns vor. Seine Ziele reichen weit über meinen Lebenskreis hinaus. Einen Blick in seine Zukunft hat Gott uns freigegeben, in eine Zukunft, die er allein schafft. Ich will mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Jesaja 65. Niemand ist in der Lage, persönliches Leid und schon gar nicht das Leid der Welt in helle Freude zu verwandeln. Als allein der, der gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Wunderbar wird er diese arme, geschundene Erde erneuern. Und wunderbare Vollendung hat er für jeden, der an Jesus glaubt. Es ist etwas Wunderbares, zu dem Volk zu gehören, von dem Gott sagt, ich werde fröhlich sein über euch und mit euch. Liebe Gemeinde, das unterstreicht uns nur noch einmal, wie viel größer das Geschenk ist, statt nur vor einer Klagemauer vor Gott selbst treten zu dürfen mit unserem Leben und all seiner Klage. Drum hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht, denn jeder braucht eine Klagemauer. Amen.